ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. Wann mehr Impfstoff da ist, wie die Kinderbetreuung organisiert werden kann, wie wir die Risikopatienten besser schützen. Alles wichtige und dringende Fragen in diesen Tagen, aber für Freunde und Angehörige der Opfer dieser Pandemie steht vor allem die Trauer im Vordergrund. Mittlerweile sind mehr als 40.000 Menschen hierzulande an oder mit Covid-19 verstorben. Bundespräsident Steinmeier hatte bereits im Herbst eine zentrale Gedenkveranstaltung für sie angemahnt. Die Planung dafür, die sollen nun im Januar auch konkreter werden. Doch bis es soweit ist, nehmen das bundesweit Menschen selbst in die Hand. So auch in Berlin, berichtet Viktoria Kleber.
Kerzen, die an die Corona-Toten erinnern. Jeden Sonntag zünden sie hier in Berlin Lichter an.
Dass tatsächlich gesehen wird, das sind keine abstrakten Zahlen, sondern das sind echte Menschen, die gestorben sind.
Doch die Kerzen sollen nicht nur erinnern, sie sollen auch Mahnung sein.
Wir haben Verhaltensregeln, wir haben bestimmte Dinge zu erfüllen und so. Und ich habe immer das Gefühl, wir müssen eigentlich wissen, für wen machen wir das eigentlich. Wir können ja mit unserem Verhalten wirklich andere schützen.
Aslan Mahmoud ist heute auch hier. Ende November ist sein Vater mit 64 Jahren an Covid verstorben.
Man fühlt sich so traurig, weil man hat ja immer seinen Vater gehabt, immer zu Hause sonntags. Besonders sonntags merkt man, dass er so ruhig, weil er war immer zu Hause sonntags, hat mit seiner Familie telefoniert, hat mit uns Familienabend gemacht. Und jetzt, wenn man so diese Kerze macht, dann denkt man an ihn. Und eigentlich will man, dass er zu Hause ist.
Tariq Mahmoud war auch hier zu Hause, im Supermarkt. 20 Jahre war er hier der Chef. Er mahnte alle, die Maske zu tragen. Als sein Sohn sich nicht gut fühlte, ging er mit ihm zum Test. Sein Sohn negativ, Tariq Mahmoud positiv. 4 Wochen später starb er im Krankenhaus.
Er war mein Idol. Er hat immer alles gemacht. Und er hat von morgens bis abends 10 Stunden gearbeitet, ist nach Hause gekommen. Dann hat er meine Mutter noch geholfen. Meine Mutter meinte, kannst du mir da helfen, hat er gemacht. Er war immer richtig fit.
Nicht nur von seiner Familie wird er vermisst, auch von seinen Kunden.
Egal wer, also wenn einer oder andere kein Geld hatte, einkaufen gab, und ich glaube, er hat einfach gesagt, also du kannst du nächstes Mal bezahlen, einfach so. Er hat ja nicht mal eine Notiz gemacht.
Immer wenn meine Kinder hier gekommen sind, der ist extra aus Kasse rausgekommen. Und mit dem gespielt und immer Geschenke gegeben. Nicht nur mit meinem Kind, sondern mit jeder habe ich ihn oft gesehen.
Tariq Mahmoud fehlt hier in Berlin, so wie viele andere auch. In Deutschland mehr als 40.000. An sie erinnern diese Kerzen.
Und damit es so wenig mehr werden wie möglich, gelten ab morgen nun in allen Bundesländern die noch einmal verschärften Lockdown-Bedingungen. Und dabei könnte unter anderem dieses Werkzeug den Alltag vieler Menschen bestimmen. Der Zirkel eingestellt auf einen Radius von 15 Kilometern. Das ist der Radius, in dem sich Menschen in den Landkreisen nur noch bewegen sollen, die mehr als 200 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen melden. In Thüringen wird das in den betroffenen Regionen bereits seit heute empfohlen. In Sachsen kreisen sie mancherorts schon seit 4 Wochen um sich selbst, berichtet Matthias Koch.
Traumhaftes Ausflugswetter am Fichtelberg. Die beliebte Wintersportregion würde normalerweise einen Massenansturm erleben. Aber heute ist alles anders. Strenge Polizeikontrollen an den Zufahrtsstraßen. Denn seit Mitte Dezember sind auch für die Sachsen Bewegungen nur in einem Radius von 15 Kilometer rund um den Wohnort erlaubt. Bei den meisten Verständnis.
Für uns ist es in Ordnung, weil wir in den 15 Kilometer wohnen. Von daher ist es okay. Wenn es weiter wäre, wäre es sicherlich viel mehr los hier, was ja nicht in Ordnung wäre.
Wenn man jetzt zum Beispiel hier in Oberwiesenthal wohnt, dann sind die 15 Kilometer zu ertragen. Ne? Wenn man jetzt weiter weg wohnt, könnte ich mir vorstellen, dass das schon ziemlich belastend sein kann.
Immerhin scheinen diese Maßnahmen Wirkung zu zeigen. Seit Mitte Dezember hat die Mobilität in Sachsen im Vergleich zum Vorjahr deutlich abgenommen. Die Kurve der durchschnittlichen bundesweiten Mobilitätsentwicklung lag zumindest Anfang Dezember noch deutlich höher. Grundsätzlich halten Experten Bewegungseinschränkungen für ein sinnvolles Instrument zur Eindämmung der Pandemie.
Was wir wissen, ist, dass Mobilitätseinschränkungen auf deutlich kleinerer Skala, also 5 Kilometer oder noch weniger, hat dann natürlich einen sehr viel größeren Effekt, weil dann tatsächlich auch sehr viel mehr Kontakte eingeschränkt werden. Denn es geht um das Einschränken der Kontakte.
Viele Kontrollen auch hier am Indelsberg in Thüringen. In dem Bundesland mit den zweithöchsten Inzidenzwerten gelten seit heute die schärferen Kontaktbeschränkungen. Die Einführung der 15-Kilometer-Beschränkung in Hotspots dürfen die Landkreise selbst entscheiden.
Die Menschen fühlen sich natürlich auch eingesperrt dadurch. Und man muss auch in Zeiten der Pandemie immer die Wirksamkeit mit den Nebenwirkungen abwägen. Weil wir müssen noch eine lange Strecke gehen. Und deshalb, wie gesagt, punktuell kann das Sinn ergeben, aber nicht flächendeckend.
Ein Problem, die Kontrolle. Mehrere Bundesländer haben bereits angekündigt, keine flächendeckenden Kontrollen durchzuführen. Andere Länder, wie Baden-Württemberg, wollen sich am 15-Kilometer-Gebot gar nicht beteiligen.
Und Thürings Ministerpräsident Ramelow kann sich auch noch drastischere Maßnahmen gegen die Pandemie vorstellen. Er nannte das Herunterfahren der gesamten deutschen Wirtschaft als eine Möglichkeit. Was Arbeitgeberpräsident Dulger heute in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung als wörtlich absurd bezeichnete. Versteht? Zehntausende Unternehmen stehen bereits vor dem völligen und dauerhaften Herunterfahren namens Pleite. Heute Abend etwa hat der Modehändler Adler mit seinen knapp 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Insolvenz angemeldet. Viele Firmen beklagen, dass die angekündigten Staatshilfen an viel zu hohe Hürden geknüpft seien oder, wie Christian Stichler an einem Beispiel aus der Praxis zeigt, noch gar nicht beantragt werden können.
Robert Karps ist seit 30 Jahren Möbelhändler. Sein Unternehmen, typisch deutscher Mittelstand. 300 Mitarbeiter, 13 Filialen, 45 Millionen Euro Umsatz. Kurz vor Weihnachten musste er schließen und das in der umsatzstärksten Zeit des Jahres. Sein Onlinehandel kann da nicht viel wettmachen.
Sofas und Boxspringbetten in der Güte, die wir verkaufen, die werden vor Ort im Laden gekauft. Und die sind im Moment geschlossen und daher machen wir keinen Umsatz.
Vom Staat hat Karps bisher keinen Euro bekommen. Deshalb ist er mit seinem Unternehmensberater Björn Ehlers verabredet. Doch der hat keine guten Nachrichten im Gepäck. Die Überbrückungshilfe 3, die Mittelständlern wie Karps im aktuellen Lockdown helfen soll, kann derzeit noch nicht beantragt werden. Gleichzeitig laufen Kosten wie Miete für Verkaufsflächen und Gehälter weiter.
Sie können natürlich viele Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, aber auch nicht alle. Das Rechnungswesen muss weiterlaufen, die IT muss weiterlaufen. Wenn Sie Online-Geschäft machen, muss da auch die Logistik dahinter weiterlaufen.
Die Hilfen für die Wirtschaft bereiten Experten aber auch Sorgen. Eine mögliche Pleitewelle werde so immer weiter nach hinten verschoben. Denn durch das Aussetzen der Insolvenzantragspflicht müssen sich Firmen in Zahlungsnot nicht offenbaren. Patrick Ludwig Hansch von einem der größten deutschen Bonitätsprüfer warnt.
Wir haben eine ganze Reihe von Maßnahmen, die die Bundesregierung jetzt beschlossen haben, um die Wirtschaft aus der Krise zu bringen. Das Problem ist, es wird zu wenig differenziert. Man macht das gerade mit der Gießkanne und das schadet im Zweifel der Wirtschaft mehr, als dass es nutzt.
Möbelhändler Robert Karps führt ein finanziell gesundes Unternehmen und hofft, gut durch die Krise zu kommen.
Ich kann glücklicherweise trotzdem noch jeden Abend gut einschlafen. Trotzdem ist es für uns natürlich ganz wichtig, dass die Überbrückungshilfe sehr zügig ausgezahlt wird. Und mein Appell tatsächlich an die Politik wäre auch, diese nicht zu begrenzen.
Denn bisher stehen für Unternehmer wie Karps maximal 500.000 Euro zur Verfügung. Für den Fall, dass der Lockdown länger andauert, sei das viel zu wenig, sagt Karps. Deshalb hat er bereits einen Brief an die Bundesregierung geschrieben. Auf eine Antwort wartet er noch.
Vor 4 Tagen stürmten Anhänger des US-Präsidenten Trump das Kapitol in Washington. Nun hat dies auch Folgen für die deutsche Sicherheitspolitik. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Linda Zervakis.
In Berlin wurden im Umfeld des Bundestags die Polizeikräfte verstärkt. Wie die Bild am Sonntag meldet, hat Bundestagspräsident Schäuble die Abgeordneten per Brief über die Maßnahme informiert. Ende August vergangenen Jahres waren Gegner der Corona-Maßnahmen auf die Reichstagsaußentreppe vorgedrungen. Dabei wurden unter anderem auch Reichskriegsflaggen geschwenkt. Einen Tag nach dem Flugzeugabsturz in Indonesien haben Einsatzkräfte die Flugschreiber der Maschine im Meer geortet. Zudem wurden Überreste des Flugzeuges und Leichenteile geborgen. Die Boeing 737 einer indonesischen Airline war gestern kurz nach dem Start in der Hauptstadt Jakarta vom Radar verschwunden und ins Meer gestürzt. An Bord waren 62 Menschen. Nach dem schwersten Wintersturm in Spanien seit 50 Jahren sind Einsatzkräfte im Dauereinsatz, um das Land von den Schneemassen zu befreien. Wie hier in der Hauptstadt Madrid sind immer noch viele Straßen nicht passierbar. Der internationale Flughafen ist weiterhin geschlossen, Zugverbindungen sind gestrichen, tausende Reisende sitzen fest. Mindestens 4 Menschen kamen bislang im Wetterchaos ums Leben. Nach dem Abzug des Sturms warnen die Behörden nun vor einem historischen Kälteeinbruch.
Und wir gehen direkt rüber zum Sport und den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga, in denen es ein halbes Dutzend Tore gab. Allein 5, Julia Büchler, in der Partie zwischen Augsburg und Stuttgart.
Ja, Stuttgart gewinnt mit 4:1 und die Spieler hatten mal wieder eine richtig entspannte Heimfahrt. Auswärtsfahrten machen Spaß, schon zum 5. Mal in dieser Saison bringen die Stuttgarter Punkte mit heim. Und weil sie insgesamt auch schon 21 Tore auf fremden Plätzen geschossen haben, sind sie aktuell das beste Auswärtsteam der Liga und das als Aufsteiger.
Kein Sieg zu Hause, aber auswärts sind die Stuttgarter seit heute die Besten. Platz 1 in der Auswärtstabelle. Warum klappt es zu Hause nicht und auswärts so gut? Vielleicht weiß es der Trainer.
Nein, noch nicht. Noch nicht. Ich versuche jetzt mal Zusammenhänge zu finden, aber habe ich aktuell keine. Weil wir uns genauso vorbereiten auf die Auswärtsspiele wie bei den Heimspielen.
Der VfB bekommt früh einen Elfmeter zugesprochen. Oxford trifft Klimovic am Fuß. Nach Videobeweis darf Gonzales zu Recht antreten, verzögert zweimal und trifft 0:1, 10. Minute. Augsburg hat dann erstmal mehr vom Spiel und auch gute Chancen, sowie diesen Lattenknaller von Caligiuri. Aber der Aufsteiger aus Stuttgart ist auswärts eben unheimlich stark. 29. Minute, der Pass von Kempf hebelt Augsburgs Abwehr aus. Sosa hat das Auge und Silas Wamangituka ist Stuttgarts Bester in Sachen Tore schießen. Saisontreffer Nummer 8 für den Kongolesen. Augsburgs Trainer Heiko Herrlich nachdenklich nach der Pause. Blitzstart seiner Mannschaft. 30 Sekunden nach wieder am Pfiff. Richter holt sich den Ball. Vargas gibt ihn ihm zurück. Anschlusstreffer 1:2, 46. Minute. Kurz darf Augsburg hoffen. Dann wird Stuttgart noch stärker. Zucker, Sahne, Fallrückzieher von Gonzales. Superparade Gikiewicz. Nächste Szene. Es ist kein Abseits. Kapitän Castro trifft hinten und sein Tor wird nach Videobeweis Nummer 2 anerkannt. 1:3, 61. Minute. Nach der gelb-roten Karte für Richter wird es für die Augsburger in Unterzahl dann richtig unangenehm. Stuttgart mit einem halben Dutzend allerbester Torschüsse.
Ich bin froh, ich bekomme nur 4 Gegentore heute, weil sie haben viel, viel Möglichkeit noch. Und das ist einfach unsere defensive Leistung, ist kein Bundesliga-Niveau, glaube ich schon.
Dortmund auswärts 5:1 besiegt, Augsburg heute 4:1. Die Davi sorgt für den Schlusspunkt. Auswärts die Besten, aber nur 16. der Heimtabelle.
Ja gut, wenn wir genauso heimstark wären wie auswärts stark, dann hätten wir viel mehr Punkte, als was wir aktuell haben. Und dann könnte man irgendwann mal überlegen, eine andere Zielsetzung. Aber wir sind weiterhin mit beide Füßen auf dem Boden.
Den Stuttgartern auswärts zuzuschauen, macht richtig Laune. Spielen die so weiter, ist es nur eine Frage der Zeit, wann es endlich auch zu Hause klappt.
Ja, beim anderen Aufsteiger, bei Bielefeld, da hat es heute zu Hause geklappt. Mit 1:0 gewinnt die Arminia gegen Hertha BSC und das war ein ganz wichtiger Sieg. Im Kampf gegen den Abstieg das erste Bundesligator von Reinhold Jabo. Vielleicht ist es am Ende der Saison ja sogar entscheidend.
Das Tor des Tages passt zum Geist der Arminia. Viel Einsatz, viel Kampfgeist, um sich dann selbst zu belohnen. Ein 1:0 zum Durchatmen im Abstiegskampf. Genau so wollten sie es.
Ich glaube, mit dem Spiel heute haben wir uns auch selber wieder bewiesen, dass wir es können. Und darauf können wir aufbauen, das werden wir. Aber wir wissen ja auch, dass es noch ein sehr, sehr weiter Weg, den wir hier zu gehen haben.
Die Temperaturen in Bielefeld kurz über Null. Das Spiel anfangs auch ziemlich unterkühlt. Cordobas Schüsschen, ein Sinnbild der ersten halben Stunde. Aufregend wird es, als Arminias Kapitän Klos in der 35. Minute im Berliner Strafraum fällt. Stark hat ihn berührt, aber ist das ein Strafstoß? Selbst unter der Lupe kaum eindeutig zu bewerten. Schiri Winkmann entscheidet auf Elfmeter. Der Kölner Keller entscheidet sich einzugreifen. Nach Ansicht der Fernsehbilder nimmt Winkmann den Elfer zurück. Schwierig das Ganze. Das Spiel bekommt erst nach der Pause mehr Schwung. Córdoba, ein richtig großes Ding, aber nur weil Alderete ein Luftloch schlägt. Nutzen kann Córdoba das Geschenk nicht. Aber Bielefeld legt jetzt von allem etwas drauf. Tempo, Spielwitz, Zielstrebigkeit, die Laune von Coach Labbadia immer schlechter. Hertha macht nichts mehr.
Das sage ich Ihnen ganz offen, das war nicht zu erwarten heute. Aber wir haben heute einfach zu viele Ausfälle auf dem Platz gehabt.
Auch beim Tor, die Hertha nicht energisch. Jabo stellt den Körper rein gegen Pekarek, dreht sich und der Ball ist drin. Reinhold Jabus erstes Bundesligator. Es ist kein Foul, sondern viel Einsatz und natürlich viel Wille. Der Schuss ins Glück in der 64. Minute. Die Arminia spielt jetzt richtig gut. Doan, ihr bester Fußballer, leider der Pfosten im Weg. Aber der Aufsteiger verbreitet Spaß.
Ich denke, dass wir heute eine richtig, richtig gute Mentalität an den Tag gelegt haben. Als Mannschaft, als Team.
Und so gewinnt schließlich die Arminia gegen völlig enttäuschende Berliner.
Die Tabelle. Bayern weiter an der Spitze vor Leipzig, Leverkusen und Dortmund. Union Berlin ist fünfter, punktgleich mit Wolfsburg. Stuttgart auf Platz 10 hat Augsburg überholt, dahinter Hertha BSC. Bielefeld klettert auf Platz 15 und in der Abstiegszone Köln, Schalke und Mainz. Jahrelang hat er nach dem richtigen Schwung gesucht und jetzt mit 31 hat er ihn offenbar gefunden. Linus Strasser jubelt schon wieder. Auf seinem Lieblingshang in Adelboden in der Schweiz verpasst er den Sieg nur knapp, obwohl er im zweiten Lauf eine tolle Aufholjagd hingelegt hat.
Linus Strasser!
Nur wenige Tage nach seinem ersten Slalom-Weltcup-Sieg fährt Linus Strasser erneut aufs Podium.
Ich habe gemerkt, auf einmal ist das Ganze machbar. Das ist was sehr Menschliches, auch mal ein Rennen zu gewinnen. Und das nimmt einem auch ein bisschen was. Und von daher cool.
Auf der schwierigen, eisigen und teilweise sehr steilen Strecke über das Kronisbergli in Adelboden gelingt dem Münchner wieder eine Weltklassefahrt. Am stark drehend gesetzten Kurs scheitern viele. Strasser dagegen glänzt, vor allem im zweiten Lauf. Dort rast er von Platz 12 vor auf Rang 2. Nur um 14 Hundertstelsekunden muss er sich Marco Schwarz aus Österreich geschlagen geben. Innerhalb einer Woche gewinnt Lino Strasser ein Rennen und wird einmal Zweiter. Er ist in der Weltspitze angekommen.
Da ist Nathalie Geißenberger schon länger, aber auch die Doppel-Olympiasiegerin fuhr heute bei der Rodel-EM in Sigulda auf Platz 2 und verpasste damit ihren 5. EM-Titel. Auf Platz 2 landete auch die Snowboarderin Ramona Hofmeister beim Parallel-Riesenslalom in der Schweiz. Die Bobfahrer dagegen top.
Seine Trophäensammlung ist jetzt vollständig. Francesco Friedrich gewinnt zum ersten Mal EM-Gold im Viererbob. Die Europameisterschaft in Winterberg ist gleichzeitig Weltcuprennen. Mit dem Erfolg heute siegt der Sachse zum 46. Mal, ist damit der erfolgreichste Pilot im Bob-Weltcup. Im ersten Viererrennen der Saison steuert Justin Cripps auf Platz 2. Für die Kanadier ein guter Einstand nach der Corona-bedingten Zwangspause in der ersten Hälfte des Weltcup-Winters. Benjamin Mayer aus Österreich fährt auf Platz 3, holt damit in der EM-Wertung Silber. Titelverteidiger Johannes Lochner bleibt medaillenlos, wird Vierter.
Wenige Tage vor der WM feiern die deutschen Handballer in Köln heute einen deutlichen Sieg gegen Österreich. Das EM-Qualifikationsspiel eine gelungene Generalprobe, für die WM eben nächste Woche in Ägypten. Der Weltverband wollte das Turnier in Corona-Zeiten mit Zuschauern veranstalten. Es folgten Unverständnis, Spielerabsagen und zuletzt sogar schriftliche Proteste mit Erfolg.
Die wichtigste Nachricht erreicht den Sportvorstand des Deutschen Handballbundes Axel Kromer während der zweiten Halbzeit. Die Weltmeisterschaft in Ägypten, die am kommenden Mittwoch startet, wird nun doch ohne Zuschauer stattfinden. Die IHF gibt die Entscheidung am frühen Abend bekannt. Zeitgleich erzielt Nationalmannschaftsneuling Antonio Metzner eines seiner 5 Tore bei seinem Debüt. Das deutsche Team gewinnt auch nach einer tollen Abwehrleistung mit 34-20 gegen Österreich, qualifiziert sich damit für die Europameisterschaft 2022 und fliegt nun mit viel Rückenwind am Dienstag nach Kairo.
Und wir schauen noch aufs Wetter und zwar mit Carsten Schwanke. Carsten, wie winterlich wird denn der Wochenstart?
Ja, im Süden Deutschlands nach wie vor sehr winterlich. Und eine Wetterstation ragt einmal mehr heraus. Es ist die kälteste Wetterstation, die wir in Deutschland kennen. Sie liegt im Berchtesgadener Land. Es ist der Fundensee auf 1600 Metern Höhe. Das hier ist die Temperaturkurve des heutigen Tages. Heute Morgen zwischen 8 und 9 Uhr gab es dort eine Temperatur von minus 30,4 Grad. Die Mittagshöchsttemperatur lag bei minus 17,7 Grad. So kalt wird es für die Menschen in Bayern, in Baden-Württemberg nicht, auch nicht in Sachsen und Thüringen. Und dazu gibt es auch morgen wieder Sonnenschein im Süden. Der Nebel an der Donau, der bildet sich jetzt nachts, aber der wird morgen tagsüber weitestgehend verschwinden. Im Norden ein ganz anderes Bild. Hier ziehen dichte Wolken von West nach Ost und bringen leichten Regen oder Nieselregen. Hier bleibt es auch frostfrei, auch in der Nacht. Ansonsten haben wir von der Mitte ab nach Süden hin den Frost minus 2 bis minus 15 Grad. Fundensee, wahrscheinlich wieder minus 30 Grad. Tagsüber bleibt es in den Mittelgebirgen und am Alpenrand frostig. Im Norden wird es wärmer mit plus 3 bis plus 6 Grad. Die weiteren Aussichten, vor allem am Dienstag und Mittwoch, kommen im Westen und Südwesten Regenwolken mit vorübergehender Milderung heran, bevor es ab Donnerstag überall erneut kälter wird.
Carsten, vielen Dank für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente. Gegen 1 Uhr informiert sie dann die Tagesschau wieder. Und in den Tagesthemen begrüßt ab morgen Karin Mioska sie an dieser Stelle. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.